Freunde, wir haben wieder einen Kampfsportler bei uns im Calisthenics Podcast und zwar den Ibrahim Karakoc. Er hat eine unglaublich krasse Geschichte zu erzählen, weil er einfach sehr, sehr, sehr spät in den Leistungssport, ins Kickboxen eingestiegen ist und es dann noch geschafft hat, Weltmeister zu werden mit über 30. Also das ist wirklich eine unglaubliche Story, weil am Ende des Tages kriegen wir immer wieder Anrufe mit Leuten, die wir sprechen, so, ja, ich bin 30, kann ich überhaupt noch mit dem Sport anfangen und so weiter und so fort. Und der Ibrahim hat einfach gezeigt, dass es eigentlich wirklich egal ist, wie alt du bist. Nur wenn das Mindset stimmt, wenn du richtig durchziehst, dann kannst du alles erreichen. Und deswegen war das eine super, super intense Folge, was voll war mit einigen Nuggets und wünsche viel Spaß bei der Episode und bin gespannt, was du am Ende der Episode auch dann über die Story denkst. Servus Ibrahim, herzlich willkommen im Calisthenics Podcast. Wie geht's dir?
Felix, hey, danke. Sehr, sehr gut. Ich habe gerade Sport getrieben und jetzt chill ich mit dir.
Sehr gut. Was hast du denn trainiert? Also hast du jetzt Krafttraining gehabt oder was war
das? Genau, ich bin ja jetzt bei meinem Kickbox-Studio und da ist die Hälfte des Studios Kickbox-Studio und die Hälfte Krafttrainingseinheiten, weil ich früher auch Personal-Training gemacht habe viel. Mhm. Und habe meine Atlantis-Geräte, da bin ich immer stolz darauf, und habe Krafttraining gemacht. Viermal die Woche Krafttraining.
Zusätzlich zum Kickbox-Training, also machst du das auch noch oder wie sieht da dein Training aktuell aus?
Also mein Training ist so, dass ich viermal die Woche Krafttraining mache, um 8 Uhr in der Früh immer oder 7, je nachdem, wie ich da bin. Mhm. Und dann zweimal die Woche noch Kickboxen für mich. Am Samstag ein bisschen dreschen, Aggression loswerden.
Sehr geil. Gut, wir haben ja jetzt im Endeffekt schon so ein bisschen rausgehört, dass du was mit Kickboxen zu tun hast. Klär uns da mal auf, was im Endeffekt dein Sport ist, was du machst, woher du kommst. Das wäre mal sehr, sehr interessant zu wissen.
Also ich komme aus Landsberg, das ist näher München. Und ich mache seit über 10 Jahren schon Kickboxen. Bin vierfacher Kickbox-Weltmeister im Superschwergewicht im Bereich K1. 4-mal Weltmeister und 7-mal Deutscher Meister im Kickboxen. Und habe ca. 120 Kämpfe, die ich schon gemacht habe. Im Amateurbereich und Profibereich. Genau. Und betreibt ein Studio, Kickbox-Studio in Landsberg, plus das Personal Training Studio, wo ich meine Kunden für ein Abnehmen, Mindset verhelfe.
Okay, und das ist quasi dein Vollzeitjob aktuell?
Genau. Mein Studio und mein Online-Business plus mein Personal Training. Ich mache ganz viel, weil ich habe halt Interesse und Bock, weißt du, zu arbeiten, den Menschen zu helfen. Deswegen bin ich da viel aktiv gerade.
Du hast ja auch eine, sagen wir mal, sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte zu erzählen. Ja. Sagen wir es mal so. Da würde ich da mal direkt reingehen, weil du hast wahrscheinlich noch nicht immer 4-mal die Woche trainiert oder 6-mal die Woche trainiert und warst Kickbox-Weltmeister, ich meine jetzt seit 10 Jahren. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin 43.
Genau, das heißt, jeder, der jetzt ein bisschen rechnen kann, weiß, dass du vielleicht dann bist, also noch gar nicht so lange eigentlich Kickboxen machst, fit, oder?
Ja, also ich habe mit 28 Kickboxen angefangen. Davor war ich ein kleiner Fettsack mit 140 Kilo schweren Stubenhocker und PC-Nerd. Ich habe WLAN-Partys gemacht damals, Computer gespielt den ganzen Tag, Schule geschwänzt, Ausbildung nicht zu Ende gemacht. Ich bin so ein Spätstarter. Ich habe mit 28 Kickboxen angefangen, weil ich die eigene Scheiße voll hatte von mir, weil ich habe mich so ständig in den Opfermodus getragen. Die anderen sind schuld, die anderen mobben mich, ich bin zu fett, keine hilft mir und dies und das. Und dann war das so ein Klick damals vom Fernseher mit Cola und Chips. Da hat mir so eine Stimme gesprochen und gesagt, hey Mann, du kleiner Fettsack, steh auf und mach dich wertvoll und nimm mal ab und zeig der Welt, wer du bist, okay? Und dann habe ich beschlossen, Kickboxen zu machen. Und dann habe ich erstmal so innerhalb von 3 Monaten, 2,5 Monaten 25 Kilo abgenommen. Auf falsche Art und Weise, ne? Mit nur Salat essen.
Okay.
Ja, wirklich. Und jeden Tag 2 Stunden Sport mit irgendwelchen YouTube-Workouts, CDs runtergeladen, Hampelmänner gemacht, Liegestütze, so kleines Equipment gekauft zu Hause. Und habe das wirklich durchgezogen. Aber dann war das halt so, dass ich ein bisschen dünner wurde, aber keine Kraft, so noch so ein Loser. Und fürs Kickboxen habe ich dann angefangen, weil ich unbedingt, ich weiß nicht, ich habe auch früher Anerkennung gesucht, weil ich halt gemobbt wurde. Keiner hat mich so ernst genommen und wollte einfach der Welt zeigen, hey, hier ist auch noch ein Typ, der Ibrahim, der ist auch noch auf der Welt, der ist auch wichtig. Mhm. Und so habe ich halt angefangen. Und so, ja, den ersten Kampf habe ich nach 3 Monaten gemacht. Okay. Weil ich, ja, mein Trainer hat damals gesagt, mein erster Trainer damals, mit dem habe ich jetzt keinen Kontakt mehr, der hat gesagt, Ibrahim, nimm weiterhin ab, mach dein Kickboxen als Beschäftigungstherapie, aus dir wird nichts. Okay. Alle anderen hier im Studio werden jetzt was zu bringen, aber du nicht. Genau das waren seine Worte. Und dann habe ich mich dort abgemeldet und woanders angemeldet, habe dem Trainer gesagt, hey du, ich will probieren kämpfen. Nach 3 Monaten schon, ne? Ich sagte, okay, dann machen wir das. Dann war das so eine Abendsveranstaltung, vor 3500 Zuschauern in Augsburg damals.
Krass. Kampf. Ist ja schon mal eine gute Audience auf jeden Fall für den ersten Kampf, oder?
Ja, voll, großer Auftritt, der schnell zu Ende ging. Ich habe einen Gegner gehabt, das war ein Glatzkopf, muskulös. Ich habe Schuss bekommen und bevor ich in den Ring gestiegen bin, wollte ich, dass die Welt untergeht. Ich wollte einfach nicht kämpfen. Aber ich konnte keinen Rückzieher machen. Ne? Mhm. Dann bin ich habe auch diesen Kampf auf YouTube, bin ich in der ersten Runde, in der ersten Minute K.O. gegangen. Mhm. Natürlich habe ich den anderen Trainer bestätigt, die anderen Leute, meine Freunde, weil die alle gesagt haben, mit 28 kannst du doch kein Kickboxen machen, vergiss es. Mhm. Und dann habe ich auch so eine kleine Gehirnerschütterung gehabt. Das ging so 6 Monate. Ich habe mich auch nicht getraut, zum Arzt zu gehen, weil jeder gesagt hat, du schaffst es sowieso nicht, weißt du. Ich war dann verschlossen in meinem Zimmer, im Keller, habe mich fast 6 Monate nicht blicken lassen. Und dann kam der nächste Klick im Kopf. Hey, scheiße, Mann, steh auf und zeig, wer der Welt, wer der Motherfucker ist. Genauso war mein innerliches Unterbewusstsein. Steh auf und du schaffst es, Mann. Und dann, ja, dann habe ich mir einen neuen Trainer geholt. So ein Russen damals. Mhm. Das ist immer noch mein Trainer und so ein zweiter Vater für mich, weil der hat sich wirklich um mich gekümmert. Mhm. Dann habe ich angefangen. Ich habe gesagt, hey, ich will Weltmeister werden. Er hat mich angeschaut. Du, wenn du dich an meinen Plan hältst, dann wirst du Weltmeister. Weißt du, das war der erste Typ, der gesagt hat, wow, hey, der glaubt an mich. Weißt du, was ich meine? Das ist, was immer heutzutage fehlt. Der Glaube an sich selber und Verbündete, die an dich auch glauben. Das fehlt heutzutage. Ja. Deswegen schaffen wir nicht so viel. Dann habe ich angefangen, 2x am Tag, 6x die Woche zu trainieren. Und das ging dann die letzten 15 Jahre, 12 Jahre so. Und mit Ende 28 wurde ich dann deutscher Meister, mit 29 Europameister und mit 30 zum ersten Mal Weltmeister.
Was?
Ich habe einfach die Sportart rasiert. Ich war besessen
durchgespielt.
Davon. Ja, ich war besessen davon. Schlafen, bei mir ging es nur schlafen, trainieren, essen, mehr nicht. Arbeit habe ich vernachlässigt. Ich habe mich halt nur auf Kickboxen konzentriert, fokussiert. Ich wollte kämpfen, ich war immer ständig. Ich habe über die letzten 12 Jahre fast keinen Urlaub, überhaupt keinen Urlaub gemacht. Mhm. Ich habe mich für die anderen Lebensbereiche gar nicht gekümmert. Bei mir war es nur Kickboxen im Vordergrund. Ich wollte einfach der Beste sein.
Krass. Wie kann, wenn man die Zeit nochmal leicht zurückspulen, wie war der Ibrahim, bevor er diesen Klick hatte, mit Kickboxen anzufangen? Und wie kam das dazu auch, dass du quasi 140 Kilo dann gewogen hast, weil das ja doch etwas über das Limit hinaus, als dass du einfach nicht wirklich auf deine Ernährung achtest und keinen Sport machst.
Weißt du, ich war in der Schule schlecht, ich war im Kindergarten schlecht, weil die alles gemobbt wurden. Ich habe das Leben nicht so ernst genommen. Ich habe einfach mich diesen ganzen Frust, den Hass auf die Menschen oder auch die Leute auf mich, einfach dann in mich hineingefressen. Mhm. Und ich wurde halt immer dicker und dicker. Ich habe das nicht so richtig wahrgenommen. So ein leichtes Treppensteigen hat mich schon Schwierigkeiten vorbereitet. Ich habe Rückenschmerzen gehabt, Knieschmerzen habe ich gehabt. Habe auch eine Bandscheibe auch gehabt, durch das Gewicht halt. Kein Krafttraining, ne? Kein Erfolg bei den Frauen. Ich glaube, ich wurde gar nicht wahrgenommen, weißt du. Ich war halt jemand, der einfach hier auf der Welt gelebt hat, aber keine Freunde hatte. Ich hatte wirklich niemanden, weil ich einfach zurückgezogen wurde, weil ich gedacht habe vom Mindset her, das ist wieder Opfer-Mindset, dass mich keiner akzeptiert, weil ich halt dick bin und weil ich halt ein Ausländer bin. Und diese Faktoren haben halt mitgespielt. Und eines Tages, wie gesagt, das war vor dem Fernseher, ich weiß nicht, es war einfach so, weißt du, erstmal so ein Kribbeln im Bauch, Gänsehaut und dann kam die Stimme, so ganz laut und wortig, hey Mann, Fettsack, steh auf und mach dich wertvoll. Das ist nicht das Leben, was du gerade lebst. Ja. Und ich habe wirklich Chips, Cola weggetan, Fernseher ausgeschaltet und dann angefangen, Hampelmänner zu machen, gleich damals. Und dann hat sich so mein Sportleben so immer wieder, so, das war halt dann immer besessener, das Ganze. Ich war halt einfach davon, so ein Virus, Mann. Das ist so, von Kopf bis Fuß, du spürst es einfach, du lebst es einfach dann. Und davor war es einfach nur Computer.
Ja.
Spielen.
Was hast du da gearbeitet in der Zeit mit 28?
IT-Projektleiter.
Okay. Also ja, auch also jetzt ein Job, wo du nicht körperlich sehr anstrengende
Tätigkeiten hast. Ja, genau, genau. Wie gesagt, ich bin so ein Spätstarter. Ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt.
Aha.
Damals auch den Abschluss nicht geschafft, weil ich zu voll war, weil es einfach nicht mein Ding war. Mhm. Und dann habe ich nebenbei nochmal so ein Multimedia-Design-Ausbildung gemacht.
Okay.
Und das habe ich dann mit 1-0 abgeschlossen damals. Das war so mein größter Erfolg in der Schule überhaupt. Ne?
Mhm.
Genau, und dann habe ich mich hingesetzt, Computer, Programmieren. Ich habe auch angefangen, Seiten zu hacken. Weil das auch so cool ist. Ja, das war eine coole Sache, weißt du, ja krass.
Ich glaube, es machen alle ITler oder viele zumindest, die das Skills haben.
Aber unterm Code, hey, wir wollen ja lernen, ne, Sicherheit und schauen, wie das funktioniert, damit man sich wieder verkaufen kann.
Ja.
Und so habe ich mich dann auch in die Firmen reingeschleust, indem ich die Leute beweist habe, hey, schau mal, ihr habt da ein Leck, ich kann das lösen. Und habe das über Bücher und Internet dann gelernt und habe dann auch fast 10 Jahre IT gemacht. Und dann mit dem Kickboxen angefangen, festgestellt, dass IT ein langweiliger Job ist, so ein Sklavenjob, weil du bist auch immer der Arsch, wenn du falsch machst.
Mhm.
Und dann habe ich das Kickboxen entdeckt. Das war so, boah, eine ganz andere Welt.
Was hat dich da fasziniert? Beziehungsweise warum war es Kickboxen? Weil es hätte auch alles andere sein können, aber was war so das Feuer, das dann auf einmal...
Wir hatten hier Landsberg, einen Typen, der hat auch Kickbox gemacht, der war mal bayerischer Meister.
Okay.
Und der war halt bekannt hier. Okay? Mhm. Jeder wollte von ihm was, die Mädels, die Frauen, die Jungs, alle waren von ihm begeistert, hey, ich kenne ihn und so, weißt du, was ich meine?
Mhm.
Dachte ich mir, hey, ich will das auch. Ich will auch diese Anerkennung, dieses weißt du, wie gesagt, das ist Opfer-Mindset. Kickboxen. Und ich bin ja sowieso mit dem Film in Jackie Chan, Van Damme, Bruce Lee kennst du wahrscheinlich, ne?
Ja, Bloodsport
und so weiter aufgewachsen und jeder will irgendwann mal so stark werden wie die und so. Da dachte ich, okay, ich kann es ja mal probieren, ne? Und dann habe ich halt einen Gefallen daran gefunden, indem ich verprügelt werde. Das war irgendwie so der Schmerz, den ich da bekommen habe, das war irgendwie geil.
Okay.
Und den Schmerz, den ich hinzugefügt habe bei dem Gegner, war auch geil, ne? Jeder Schlag, auch egal ob die Deckung oder Tritt ins Gesicht und so, das hat immer so wie ein Orgasmus, ne? Das war so war geil.
Geil.
Und das, ja, und je mehr du starke Gegner bekommen hast, ja, je mehr du Schläge bekommen hast und ausgeteilt hast, einstecken und austeilen, ja, das ist bei mir wie im Leben, also nicht nur im Ring, sondern auch im Leben, einstecken und austeilen. Und das hat immer Spaß gemacht. Das hat so, oh ja, schlag mich noch eine rein, damit ich dir noch eine in die Fresse polieren kann. Das war immer ein Genuss für mich, Leute also im Ring zu verprügeln.
Okay, krass.
Ja.
Und dann, sag mal so, wie war das dann für dich, als du deinen ersten Titel, der erste war der bayerische Meister, richtig?
Ja, genau, mit bayerischem Meister habe ich angefangen.
Genau, und da hast du ja dann schon ja irgendwo eine gewisse Form von Anerkennung dann bekommen. War das dann war die Reise dann für dich da schon so, ah geil, so fühlt es sich an, da will ich noch mehr davon? Oder wie war das Gefühl da für dich?
Also am Anfang wollte ich wirklich tatsächlich nur der bayerische Meister werden, um die Anerkennung zu bekommen, was der andere auch hier bekommen hat. Ne?
Okay.
Dann habe ich im Turnier den Favoriten geschlagen. Damals war das so, dass du die Listen aufbekommen hast vom Turnier. Das ist ein Turnier. Wenn du gewinnst, kommst du weiter. Wenn du verlierst, darfst du dann nach Hause gehen. Und da war schon auf der Liste der Typ als Favorit gelistet, der den ersten Platz gewinnen könnte. Okay, und mein Name ganz unten, No Name und so. Aber ich habe den dann in dem Finale geschlagen, blutig, ey. Das war brutal. Und dann Zeitungsartikel und dies und das, weißt du, dann kamen schon die ersten Gratulationen. Hey, krass gemacht, wie hast du das gemacht und so, weißt du, was ich meine? Das hat sich schon richtig geil angefühlt, weißt du, das war so, Mann, das war unbeschreiblich, weißt du, jetzt mal diese Anerkennung zu bekommen, boah, ey, der Ibrahim, da gibt's jemanden, der macht Kickboxen, ist bayerischer Meister geworden. Dachte ich, okay, ich will mehr. Und dann bin ich zur deutschen Meisterschaft gefahren, weil ich mich qualifiziert habe.
Mhm.
Und da habe ich auch den 7-fachen Europameister im Thai-Boxen geschlagen. Das war auch so einer, der hat in den ersten 4 Kämpfen seine Gegner in der ersten Runde K.O. geschlagen.
Mhm.
Okay. Und dann war das so, dass ich halt im Finale gegen ihn gekämpft habe Und vor dem Kampf habe ich mir selber gesagt, Ibrahim, okay, zweiter Platz reicht dir aus, aber gib bitte nicht K.O., weil ich habe ja dieses Trauma, mein erster Kampf war ja richtig Desaster.
Katastrophe, ne? Ja.
Ja, ich habe dann geschworen, nie wieder K.O. zu gehen. Bin ich auch nicht, Gott sei Dank. Und dann habe ich in der zweiten Runde, oder ersten, ich weiß es nicht mehr, mal gut erwischt. Glück gehört auch dazu mal. Das ist halt nun mal so. Mhm. So ein Patsch, ne? Und dann ist er auf den Boden gegangen. Ringlichter hatten angezählt. Dann kam mir so dieser Klick, fuck, Mann, der kocht auch mit Wasser. Okay? Ich mache ihn jetzt fertig. Und ich habe mir wirklich den Arsch aufgerissen in diesem Kampf, 3 Runden. Und wurde deutscher Meister. Geil. Und erst dann habe ich realisiert, fuck, Mann, ich kann auch Weltmeister werden. Und habe dann so richtig angefangen zu trainieren, weil das ist ja wie eine Droge, weißt du, Dopaminkick. Mhm. Wenn die Leute dich bejubeln, hey, dann bist du auf einmal auf der Stadt bekannt, hey, das ist der Kickboxer, die kommen dann zu dir, hey, du hast doch die deutsche Meisterschaft gewonnen. Ist ein geiles Gefühl.
Jeder hat natürlich auch extrem Respekt vor dir, weil als Kickboxer oder dann als deutscher Meister, da hast du natürlich auch Skills, die ja schon auch auf andere deutlich einschüchternd auch wirken.
Ja, genau, die Leute, die auf einmal gesagt haben, damals gesagt, aus dir wird nichts, haben mich diesmal gefragt, hey, wie hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft? Weißt du, was ich meine? Das ist doch immer so. Ja. Und ja, dann natürlich viele Freunde. Hey, alles ist oberflächlich, auch diese Freundschaften. Weißt du, klar, wenn du so gewisse, was erreicht, sei es im Business, sei es im Leben, dann hast du auf einmal mehr Kontakt zu Leuten, weil die dann sagen, ey, der ist krass und dies und das. Ich habe mich auch ein bisschen leiten lassen, klar, weil ich diese Aufmerksamkeit auch zum ersten Mal bekommen hatte und wusste damit nicht umzugehen. Und es wurde immer mehr und mehr und mehr mit der Weltmeisterschaft, mit Europameisterschaft, mit der Weltmeisterschaft. Auf einmal fährst du nach München und die Leute erkennen dich, hey, du bist doch dieser Weltmeister und dies und das, ich habe dich gesehen und das. Geil, Mann. Also das ist, und das hat mich immer wieder angetrieben. Aber mein Hauptantrieb war wirklich diese Wut, dieser Hass, die ich damals hatte, gemobbt zu werden und immer geschlagen zu werden. Ich war immer groß, auch in der Schule, aber ich habe mich nie gewehrt, weil ich immer im Gedanken hatte, ich könnte die verletzen oder das macht man nicht und habe halt einfach nichts gesagt. Und ist halt so, wenn du nichts sagst, dann kommt immer mehr Shit. Und dann wird die Gruppe immer größer und dann wirst du auf einmal von der Schule komplett gehänselt. Und jedes Mal, wenn ich meine Gegner geschlagen habe, habe ich eigentlich meine Leute, die damals, die mich gemobbt haben, geschlagen in den Fantasien. Ja, hey, es ist, weißt, ich habe es auf eine positive Art umgesetzt. Ich habe jetzt draußen nicht geschlägert, ich habe meine Aggression nicht freigelassen, ich habe einfach nur mein Urinstinkt, dieses Monster, das ich in mir trage, den auch jeder trägt von uns, ja, einfach im sportlichen Sinn rausgelassen und somit wurde ich halt erfolgreich.
Krass. Wie kam, also eine Frage, die ich mir stelle, ist, wie ist dann so eine deutsche Meisterschaft, so ein Wettkampf aufgebaut? Also hast du da innerhalb von einem Tag mehrere Kämpfe dann quasi oder wie läuft das ab?
Also es gibt einen Unterschied zwischen Amateurwettkämpfe und Profikämpfe, okay? Ich habe beides immer. Ich habe auch die Weltmeisterschaft im Amateur und im Profi. Die zähle ich nie auf, ich zähle nur die Profimeisterschaften. Bei der Amateur ist es so, du fängst mit Amateur erstmal an, dass du dich qualifizierst für die deutsche Meisterschaft, okay? Und dann sind da zum Beispiel 1000 Starter in allen Gewichtsklassen. Und bei mir waren dann auch immer zum Beispiel 8, 9 oder 10 Leute da. Und dann musst du am Tag schon mal 4 bis 5 Kämpfe machen. Okay. Das heißt, du machst einen Kampf. Ich kann mich noch erinnern, in Italien war das auf der Europameisterschaft. Ich habe einen Kampf gemacht und nach 5 Minuten musste ich wieder kämpfen. Da hast du keinen Einfluss. Das heißt, du musst bereit sein. Das kann, eigentlich hast du immer 2 Kämpfe Pause. Ne?
Okay.
Wenn es viel los ist, dann musst du gleich nach den einen Kampf Pause machen und dann bist du wieder dran. Und das ist dann wirklich Stress für den Körper, Stress für den Kopf, weil du kannst nicht mehr. Du bist am Ende, weil du schon vor dem Vorkampf schon die Vorkämpfe bestritten hast. Jetzt hast du noch den Finale, musst nochmal kämpfen, nochmal so richtig den Arsch auf, also so richtig an die Grenzen gehen. Das ist halt, ja, das macht schon mit jemandem was. Vom Kopf her musst du echt auch gut bereit sein. Also nicht nur körperlich, sondern auch kopftechnisch.
Voll, absolut. Ja. Ja, aber sind es dann 3 Runden ein Kampf? 3 Minuten, 2 Minuten oder wie?
2 Minuten. Bei der Amateur ist es 2 Minuten. Bei Profis sind dann je nachdem 3x3 oder 5x3. Nach Titelkämpfe 5x3 Minuten. Genau.
Okay.
Und wenn du Amateurmeisterschaften gut gewonnen hast, sei es Deutsche Meisterschaft, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, hast du die Möglichkeit, auf die Deutsche Meisterschaft im Profibereich zu qualifizieren. Und dann kommt der Verband auf dich zu und sagt, hey, du hast dich bei den Turnieren gut geschlagen, du hast die Möglichkeit, wir haben einen deutschen Meister, du musst ja einmal im Jahr immer wieder verteidigen.
Okay.
Dann suchen sie dich aus, hey, du bist aufgefallen, wir brauchen dich, du könntest gegen den amtierenden deutschen Meisterschaft kämpfen. Hast du Bock? Klar, die Bezahlung passt auch. Und dann trainierst du darauf hin und dann hast du dann fünf Runden zum Beispiel. 5x3 Minuten. Mhm. Und ja, und das ist dann immer eine Abendveranstaltung vor 1000 Zuschauern.
Okay.
Genau, mit Einlaufmusik, weißt du.
Geil, so wie man es kennt.
Ja, Mann, es ist so ein geiles Gefühl, der Einlauf, der Prozess davor, was du alles fühlst, dann der Einlauf im Kampf und dann nach dem Kampf, wenn die Hand nach oben kommt. Ey, das ist das Gefühl, das.
Was geht da in dir los oder in dir vor, wenn du vor so einem Kampf stehst, wo du weißt, 3.000, 4.000 oder mehr Leute sind da jetzt dafür da, um im Endeffekt dich als Main Card zu sehen. Als das erste Mal war für dich.
Also das erste Mal, ich habe immer dieses Trauma gehabt, K.O. zu gehen, weil ich den ersten Kampf hier verloren habe, K.O. Ja. Und das hat mich wirklich in jeden Kämpfen mitgenommen, also begleitet dieses Trauma. Mhm. Aber ich habe diese Stimme, die mit mir gesprochen hat, diese böse Stimme, hey, du könntest K.O. gehen. Es kommt mir erstmal die Stimme, du könntest K.O. gehen, du könntest verletzt werden, du könntest dich sehr lächerlich machen, dich mobben dann wieder Leute, weil du verloren hast, ja. Diese Gedanken kommen auch. Und dann musst du wirklich stark genug sein, um diese Gedanken zu kontrollieren und zu sagen, nein, Mann, ich habe 6 Monate lang hart dafür trainiert, jeden Tag. Ich habe auf meine Ernährung aufgepasst. Ich habe zusätzlich Krafttraining gemacht. Ich war laufen, ich war Intervall. Ich habe alles gemacht. Es kann nichts schief gehen. Ich gebe trotzdem mein Bestes. Und dass du diese Gedanken immer wieder wiederholst, okay? Mhm. Weil die negativen Gedanken, die überholen dich schnell. Und positive, da brauchst du erstmal wirklich 20.000, 30.000 Mal wiederholen. Ich weiß, dass ich vor den Kämpfen immer wieder gesagt habe, hey, ich gehe da raus, mach meinen Gegner fertig und komm mit erhobenen Händen raus. Das habe ich immer wieder gesagt. Ich habe mir das im Kampf, das habe ich mir damals bei Mike Tyson abgeschaut, weil ich auch sein Buch gelesen habe und so, meine Kämpfe immer im Gedanken vorgespielt, wie ich in den Ring reinsteige, wie die Einlaufmusik kommt, wie die Leute klatschen, wie ich meinen Kampf bestreite, ne? Und. Das habe ich mir alles vorgestellt. Und das hat sich auch so 70-80% auch, war das Ereignis dann da, wenn ich meine Kämpfe nachhinein betrachtet habe. Ja, krass, Mann, das habe ich mir vorgestellt. Und das ist immer das Wichtigste, dass du wirklich an dich fest glaubst. Ja? Mhm. Du hast es drauf, du hast dein alles Bestes getan, okay? Es kann nicht schief gehen. Wenn du verlierst, ist es okay, aber du hast trotzdem dein Bestes gegeben. Wenn du mit den Gedanken reingehst, boah, ich hätte noch eine Einlauf, ich hab einen Kuchen gegessen letztens oder ich habe mein Training sausen lassen, weil ich zu faul war, weil die Freundin wollte, dass ich im Bett noch liegen bleibe. Weißt du, was ich meine? Mhm. Zum Beispiel, ist mir nämlich vollkommen, das ist alles Beispiele von mir. Okay. Ja, wirklich. Und wenn du das nicht machst und das einfach durchziehst, dann sind diese Gedanken mal weg, weil du weißt, du hast alles gemacht. Mhm. Und dann gehst du raus und sagst, ja Mann, geil, ich. Diese Luft, dieses Atmen, dieses heiße, dieses feurige Luft im Ring dann, der Gegner schaut dich böse an, die Zuschauer jubeln und du schaust ihn auch böse an, weißt du, du weißt jetzt ganz genau, jetzt geht's Leben und Tod, okay, klar nicht, jetzt Metapher gesehen, ja.
Ja.
Weil lieber verletzt sich mein Gegner als ich.
Ja.
Ich habe auch Kreuzbandriss gehabt im Kampf und so weiter, also Rippenbruch, Nase ist ein bisschen schief. Und ja, das ist immer so Sachen, weißt du, du musst wirklich in den Kampf reingehen, du willst deinen Gegner zerstören. Kickboxen ist auch eine Angriffssportart, keine Verteidigung. Du gehst da raus, um den Gegner zu verletzen, um den Gegner wirklich eins zu dreschen. Mhm. Du gehst nicht, ja, Spaß machst du natürlich auch, aber in der ersten Linie willst du den Gegner verletzen.
Ja, und aber warst du da aufgeregt oder so? Oder
immer,
war das
immer.
Ja schon?
Immer,
ja.
Immer. Ich war, die Aufregung, die ich im ersten Kampf hatte, habe ich auch im 100. Kampf. Nur der Unterschied ist, dass du lernst, diese Energie, diese zu kontrollieren. Zu sagen, okay, diese Gedanken dürfen da sein, aber ich habe trainiert, ich bin geil, ich bin stark, ich habe ein Sixpack, ich habe Muskeln. Das sind alles so Kopfspiele, die dich dabei unterstützen, besser zu werden. Ja? Mhm. Klar gehört Mindset dazu, aber wenn du einen muskulösen Arm hast, Körper hast, weißt du, was ich meine?
Ja.
Es macht mit dir auch was. Es gibt nochmal so einen Booster.
Mhm. Gerade im Kickboxen oder gerade da beschreibst du ja viele Situationen, sag ich mal, die du selber kontrollieren kannst. aber du hast ja trotzdem noch so einen Gegner, den du, also ich weiß jetzt nicht, kannst du den kontrollieren oder, weil das ist ja irgendwie auch eine unkontrollierbare Komponente und wie geht man dann quasi da damit um, dass man sagen kann, wenn man schon schaut, dass man alles in seinem Umfeld, sag ich mal, auch oder sich selbst so kontrollieren kann, dass man das Maximale rausholt, ist ja trotzdem noch quasi gegenüber einer, wo du nicht weißt, wie der tickt, wie der kämpft und so weiter und so fort. Verunsichert das einen oder wie geht man damit um?
Also meine Strategie war immer, das Spiel hat immer schon bei der Waage begonnen.
Okay.
Wenn du musst
das
ja
ist immer 24 Stunden vorher.
Ja, genau, oder? genau. Ein, zwei Tage immer davor. Du hast du den Gegner anschaust, gegenüberstehst zum Beispiel nach der Waage. Da fängt das Spiel an und dann darfst du auch keine so weiche Seiten zeigen. Okay, du musst einfach vorweisen mit deiner Energie, mit deinem Augenblick, den Augenkontakt zu halten. Das war meine Strategie. In der Waage, bis der Gegner wegschaut oder bis uns jemand mal trennt oder sowas. Einfach Augenkontakt halten, so, die sind böse, die sind, ich habe auch Kampfkatzen, glaube ich, im Kickboxen, da sage ich den Löwenblick, okay? Mhm. Bei den Kampfkatzen, also meine kleinen 4- bis 6-jährigen Sportler, bin ich bei den Löwenblick zu machen. Ja, du musst einfach schauen, ob du den Gegner jeden Augenblick zerfressen könntest, okay? So Metapher gesehen. Und dann siehst du den Gegner am nächsten Tag in der Halle. Ja, du lächelst nicht, du machst keine Späße, du gehst nicht mit ihm und sagst, hey, was geht ab, wie geht's dir, hast du dich vorbereitet, hast du gut geschlafen? Nein, Mann, das interessiert niemanden. Du bist einfach in deiner Peripherie, in deinem Frame und im Sport sagt man auch noch diese Zone, ne? In dieser Zone bleibst du einfach stecken, du gehst nicht mehr raus, bis der Kampf beendet ist. Und Einlaufmusik, dass du den Augenkontakt hältst, in den Ring reinsteigst, in den Augenkontakt hältst, immer diesen Augenkontakt zum Gegner. Und dann, wenn er schon mal so blickt, weißt du, auf den Boden schaut, dann weißt du, hey, Digga, ich hab dich. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann das Spiel geht dir weiter auch im Kampf. Du musst versuchen, also nicht nur einfach Kopf durch die Wand, du musst eine Strategie entwickeln, ja? Auch im Kampf ist es sehr wichtig, dass du Gegner zum Beispiel, ich habe ja auch mit, also Low Kicks K1 gekämpft, ne? Mhm. Ich konnte auch, zu meiner Größe, konnte ich auch Kopfkicks machen, ja? Das war ein bisschen bei den Schwergewichten immer ein bisschen außergewöhnlich. Mhm. Ja, immer mit 2-3 Runden mit Low Kick bearbeitet, okay? Boxen und dann, klar, ist der so drauf programmiert, dass er immer von mir Low Kicks bekommt, ja? Und dann zum Beispiel in dem letzten entscheidenden Moment mache ich halt einen Kopfkick und der blockt halt zum Low-Kick und ist Deckung oben. Klar geht er dann K.O., weißt du, was ich meine? Ja, es ist so, nicht einfach, viele was machen, es sind einfach, weißt du, die denken, weil sie Muskeln haben, die können einfach sich durchsetzen. Es klappt auch ab und zu, aber du brauchst, wie auch im Krieg, im echten Krieg, eine Strategie, wie du deinen Gegner zu Fall bringst. Und solche Sachen musst du halt mitarbeiten. Das ist halt dann, das machst du alles schon davor. Du denkst mit, auch im Training, im Pratzentraining, bereitet dich dein Trainer auch davor, dass du nicht mehr so viel nachdenken musst, sondern das ist einfach dein Körper, dein Unterbewusstsein, deine Körpermuskeln, der weiß, was du tun ist, weil du das schon 10.000 Mal geübt hast, wie Bruce Lee das sagt, oder mehrmals. Mhm. Es gab Zeiten, wo ich eine Stunde lang nur eine fucking Kombination geübt habe. Und die im Kampf trotzdem nicht gemacht habe. Ne? Also es ist nicht so leicht. Du musst immer wirklich üben. 2-mal am Tag dieselbe Kombination. 2 Stunden lang.
Was? Crazy. Ich weiß gar nicht, was wir als nächstes besprechen wollen. Aber machen wir mal da weiter. Und zwar, als du dann im Endeffekt deutscher Meister wurdest, bist du dann automatisch für eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft qualifiziert? Oder wie ist da dann quasi der nächste Schritt? Also wie kommst du aufs nächsthöhere dann?
Das ist immer so eine Qualifikation. Das heißt, es gibt immer ein Qualifikationsturnier. Bei der deutschen Meisterschaft ist die Bayerische Meisterschaft oder halt German Classics nennt sich. Das ist halt je nach Verband. Es gibt ja auch größere Verbände. Ich war bei der ISCA, einer der größten Verbände hier weltweit. Die veranstalten auch Glory und die K1 Grand Prix und so weiter. Qualifizierst dich für diesen kleinen Turnieren, dann gehst du auf die deutsche Meisterschaft, dann machst du die ersten 1, 2, 3 Plätze zum Beispiel. Also 1 bis 3 sind immer qualifiziert für das nächste Turnier. Und es kommt ja darauf an, ob du auch als Wettkämpfer dorthin reisen kannst, weil jedes Jahr findet die Europameisterschaft, die Weltmeisterschaft auf einem anderen Land. Ich war fast überall. Und wenn du da hinfahren kannst, meldest du dich an und dann kannst du da hinfahren.
Was heißt da hinfahren kannst? Also ob du es dir leisten kannst oder wie? Ja. Oder?
Also bei der Amateurmeisterschaft ist es so, Amateur ist immer Geld. Du musst Geld investieren. Du musst eine Startergebühr bezahlen, du musst deinen Trainer bezahlen. Und bei mir war das so, das Geld, was ich in der IT verdient habe, habe ich ja wiederum das ganze Geld habe ich für meinen Trainer dann ausgegeben, ne? Damit er mich trainiert. Ich hatte nichts zum Essen. Gott sei Dank waren auch meine Eltern da und mir haben geholfen. Aber mein ganzes Geld ging an den Trainer. Krass. Weil ich einfach der Beste sein wollte im Amateur- und im Profibereich. Und du musst ja die Fahrtkosten bezahlen, das zahlt dir kein Verband.
Okay.
Andere Länder wie zum Beispiel Russland, Ukraine, Türkei und so weiter, da unterstützt der Staat. Die bekommen Startgelder, die bekommen Fahrtkosten, Hotelkosten werden ausbezahlt. Sogar der erste Platz, ja, bekommt ein Geschenk vom Staat irgendwie, ein Preisgeld oder sowas. Das gibt's bei uns hier in Deutschland nicht. Deswegen ist da diese Ambition, Kampfsport zu machen oder nach Ausland zu fahren oder zu fliegen, dort zu kämpfen, gering. Weil, was habe ich davon? Weißt du, was ich meine? Ja. Aber bei mir war es so, nein, Mann, ich will das unbedingt. Und so habe ich mich halt qualifiziert, dann die Amateurweltmeisterschaft gewonnen, dann habe ich mich qualifiziert für die deutsche Profimeisterschaft, Profi-Europameisterschaft und dann die Profi-Weltmeisterschaft. Und beim Profiverdienst, beim Kickboxen ist es so, schau, du verdienst nicht wie das Boxen. Im Boxen kannst du mal 1 Million machen oder in Deutschland ein paar hunderttausend Euro, aber im Kickboxen ist das nicht so. Es ist noch so eher diese Randsportart. Fliegersportart, weißt du? Mhm. Deswegen gibt es da nicht so viel Geld. Deswegen war das so, ich habe mich mit Sponsoren aufrechthalten. Dann habe ich angefangen mit dem Kickboxen, wie gesagt, dachte ich, okay, ich könnte ja ein Studio öffnen und ein guter Trainer werden, weil mein Trainer war ja damals scheiße, und die Leute aufbauen. Dann habe ich ein Fitnessstudio gemietet, einen Raum angemietet für 200-300 Euro damals und habe dann mal selber trainiert und dann haben mich die Leute gesehen, da trainiert der Ibrahim Kickboxen, wir wollen auch. Und dann hat sich das vergrößert. Eigenes Studio, 400 Mitglieder, und.
Okay.
So habe ich meine Kämpfe wiederum finanziert.
Okay, kannst du da irgendeine Hausnummer mal nennen, was man da so verdient in Deutschland als Kickboxer, wenn man da schon Europa- oder Weltmeister ist? Kann man da so ungefähr mal, dass man da eine Einschätzung hat?
Kommt auf den Verband an, kommt auf und Zuschauer, weil du verdienst auch in den Karten mit, zum Beispiel, wenn es jetzt eine kleine Mini-Veranstaltung ist. Du musst auch Lizenzen an den Verband bezahlen. Also die Lizenz kostet auch schon mal 5.000 Euro.
Krass.
Du musst die Kampfrichter bezahlen, du musst die Security bezahlen, das als Veranstalter. Ich habe auch nämlich auch veranstaltet. Meine Veranstaltungen durchgezogen, weil ich einfach das selber machen wollte, mehr verdienen wollte. Bleibt echt wenig übrig.
Okay.
Also man kann davon nicht leben.
Okay, krass.
Eher dann von deinem eigenen Studio, von Seminaren und so weiter und so fort. Aber nur vom Kickboxen. Auch die ganzen Glorifighter momentan, die verdienen mittlerweile schon 50, 100.000 oder sowas. Oder mehr sogar. Wegen Sponsoring und so weiter. Und das kann man schon machen. Mhm. Aber im Kickboxen in Deutschland eher nicht.
Okay, ja. Krass. Und du hast gerade vorhin mal so am Rande angesprochen, als du dann, sag ich mal, erfolgreich wurdest und die Aufmerksamkeit bekommen hast, kamen da viele falsche Leute in dein Leben, oder weil du ziehst ja dann doch einfach andere Leute an. Und wie war das zu der Zeit?
Du ziehst all möglichen Scheiß an, ganz ehrlich. Wirklich. Da kommen Leute auf einmal dich zu, die dich davor gehasst haben, die gesagt haben, du schaffst es sowieso nicht, dann sind sie auf einmal Freunde, dann bist du für alle einfach, hey Champ, was geht ab? Weißt du, was ich meine? Aber im Hintenrum weiß ich ganz genau, dass die Leute hoffen, dass du deinen nächsten Kampf verlierst, damit sie über dich wieder Scheiße reden können. Mhm. Ja, die kommen zu deinen Kämpfen, ich habe das erlebt, Mann, die kaufen deine Karten, kommen ins Zuschauen, um einfach zu erleben, dass du verlierst. Oder einfach zu sagen, der hat ja sowieso einen leichten Gegner gehabt, der könnte die Deckung wieder oben halten. Du kannst niemandem recht machen. Das habe ich am Anfang nie gewusst. Bei mir war es halt so eine Aufmerksamkeit. Dann waren auf einmal, ich habe davor mit ein, zwei Leuten vielleicht mal Kontakt gehabt und jetzt hatte ich die ganze Stadt, die Umgebung, alle schreiben Nachrichten. Auf einmal Frauen kommen auf dich zu, hey, können wir einen Kaffee trinken gehen zum Beispiel? Können wir essen gehen? Weißt du, ich konnte damit nicht umgehen, weil ich das nicht hatte. Und da kommst du in falschen Beziehungen rein, falsche Freundschaften rein, die einfach von diesem, es ist kein Ruhm, okay, es ist einfach nur ein bisschen aufmerksam, Dopaminkick für alle, die einfach daran teilhaben möchten und sich einfach mal blicken lassen, hey, schau mal, ich bin mit einem Weltmeister zusammen. Leute behaupten, ich habe auf einmal 100 Brüder, ich habe aber nur 2, okay, ich habe Leute, ich habe Fälle mal, wo zum Beispiel die Polizei zu mir kam ins Studio und gesagt hat, hey, ein Foto von jemandem gezeigt haben, den Namen, der würde bei mir trainieren im Kickboxen. Aber so ein Mitglied habe ich nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die dann erzählen, hey, ich mache Kickboxen beim Ibrahim und sich draußen einfach schlägern. Aber bei mir wissen ganz Leute, wer draußen schlägert, bekommt von mir im Sparring eine Hand auf die Nuss. Okay? Ja, also draußen Schlägerei geht's überhaupt nicht. Aber sowas halt, weißt du, was ich meine? Die sich einfach, hey, es ist auch wieder ein bisschen menschlich vielleicht, aber oberflächlich.
Ja, aber ab wann hast du das gecheckt, dass die Leute, die jetzt da kommen, also könnt ihr mir vorstellen, am Anfang denkst du so, ah, nice, keine Ahnung, ist ja das eigentlich, was ich so schon immer so ein bisschen wollte und jetzt sind die alle da oder keine Ahnung, deswegen ist, tritt man dem Ganzen ja auch irgendwo vielleicht positiv gegenüber und oder merkt man dann recht schnell so, okay, was wollen wir alle?
Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert. Schau, ich habe 3 Phasen im Leben. Von 0 bis 28 Jahren ist so mein Sklavenbereich, okay, mein Opfer, Mentalität, die allen recht machen, Scheiße in der Schule, keine Freunde und so weiter. Von 28 bis 38 ist mein Kriegermodus. Also von 28 bis 38. Mhm. Gekämpft, trainiert. Und in der Zeit habe ich auch natürlich viele falsche Leute kennengelernt. Und erst mit 38 Jahren habe ich angefangen, weil ich mich mal gecoacht habe für, Mann sein, Männlichkeit, weißt du, wie das ist, wieso bin ich im Leben, was ist meine Mission überhaupt, habe ich dann mit 38 angefangen zu checken, dass all die Freundschaften, die damals da waren, ja, in diesem Kriegermodus, auch alle falsch sind. Weil ich mich jetzt komplett wieder geändert habe, indem ich einfach auf meine Werte entwickelt habe, weil ich weiß, was jetzt mir wichtig ist, weil ich einfach vermehrt Nein sagen kann, auf den Tisch schauen kann. Mit 28 bis 38 war ich halt nur im Lebensbereich im Kickboxen, Sport gut, ja, und alle Lebensbereiche habe ich vernachlässigt. Wie zum Beispiel, was wir vorhin gesprochen haben, mit den Klamotten. Ich bin in den letzten 15 Jahren nur mit Jogginghosen rumgelaufen. Auf dem Date war ich mit Jogginghosen, Restaurant war ich mit Jogginghosen, weiß überall. Das waren halt meine Arbeitsklamotten. Und jetzt fängst du an, hey, ich kann mich auch mal gut anziehen. Ja? Jetzt im Sportoutfit, weil ich vorhin Sport gemacht habe, mal einen Blazer tragen, mal eine coole Schuhe tragen, weißt du, einfach mal diesen Weltmeister oder diesen Kriegermodus mal ablegen und einfach mal guter Mensch sein, also ein wertvoller Mensch, der sich gut angezogen hat, der gut riecht, weißt du, was ich meine, der noch einen guten Körperbau hat, die Klamotten passen einfach, du wirst auch ganz anders wahrgenommen und das macht mir besonders mehr Spaß jetzt gerade so, einfach so, ich rede jetzt von mir als Mann, einfach mal dazustehen, stabil dazustehen, okay, meine Kriegerphase ist jetzt zu Ende, okay, und ich bin jetzt, jetzt so mein vierter Lebensbereich, so der König kommt jetzt in mir heraus, okay? Einfach mal den Leuten helfen, die Hilfe brauchen, abnehmen, Mindset, neu programmieren im Kopf, Mindset und den Leuten da draußen in den Kopf zu pflanzen, hey, du hast es drauf, Mann. Du musst es nur wollen und dir den Arsch aufreißen. Du kannst auch Weltmeister werden, du kannst auch 10.000, 20.000 oder verdienen oder mehr, aber du musst dir halt den Arsch aufreißen und bereit sein, dafür den Preis zu bezahlen. Mein Preis davor war 10 Jahre lang oder 12 Jahre lang kein Urlaub, immer gesund gegessen, ernährt und nie das Leben genossen. Einfach nur Training, im Gym geschlafen, Schmerzen, vor Schmerzen nicht schlafen können, all diesen Scheiß.
Keine oder weniger soziale Kontakte wahrscheinlich, obwohl die vielleicht da waren, aber wenn du halt viel trainierst, dann wirst du auch nicht so viel Zeit dann dafür haben, oder?
Ja, klar. Du hast auch ein falsches Umfeld. Dann weißt du, du bist als Sportler tätig und dann hast du ein Umfeld, die Partys machen, Pizza essen, Gamen, was auch immer, die Zeit totschlagen. Ich habe dann die Zeit dafür genutzt, um gutes Essen zu machen, zu regenerieren, schlafen und Boxfilme anzuschauen und Bücher zu lesen, eben Boxen und mein Mindset noch mehr zu stärken. Ne? Ja. Und es passt dann einfach nicht. Du langweilst dich dann auf einmal mit den Leuten, die einfach so Partymodus sind.
Ja.
Ist langweilig, ich habe ein anderes Ziel, eine andere Mission. Ich bin für was Größeres da auf dieser Welt. Das war halt meine Einstellung.
Okay, krass. Und in der Zeit, ich nenne es mal, oder ja, die, wie du es gesagt hast, die Kriegerphase, war da über die kompletten 10 Jahre eigentlich so der Hardcore-Antrieb dann die Wut und die, ja, eigentlich die Wut von damals? Oder hat das Ganze irgendwann geswitcht, dass du sagst, okay, jetzt gibt es einen ganz anderen Motor, der mich antreibt? Wie war das?
Bis zum 38. Lebensjahr war dieser Modus bei mir on.
Okay, die vollen 10 Jahre quasi da.
Hass, Wut auf die Menschheit, auf mich. Ja. Aber erst dann habe ich gecheckt, hey, eigentlich war ich ja selber schuld. Ich habe keine Verantwortung für mein Leben übernommen. Mhm. Ich hätte die Kontrolle über mein Essen, mein Leben gehabt. Ich hätte mich wertvoller machen können. Ich hätte Sport machen können, auch damals. Ich hätte mich einfach sozial noch mehr engagiert, okay? Aber wie gesagt, das hat ja auch damals ja auch keiner beigebracht, ja? Damals war es auch nicht so wie jetzt. Jetzt haben wir die ganzen Informationen per Internet. Aber die Leute machen es trotzdem nicht. Das ist eine andere Sache. Aber davor hast du keine Vorbilder gehabt. Du hast nur so wie im Ghetto eine Chance gehabt, Kickboxen, da komme ich aus dieser Scheiße raus und die Leute erkennen mich. Ja. Mhm. Aber es gibt ja auch ein anderes Leben, wie du dich wertvoller machen kannst, eine Mission aufbauen kannst, eine Passion haben kannst und so weiter. Das wusste ich alles nicht. Bei mir war es einfach wirklich dieser Hassmodus. Mhm. Und jetzt erkenne ich, hey, das ist nicht alles. Es gibt viel, viel mehr. Natürlich gibt es auch Liebe. Ich will jetzt auch nicht so weich reden.
Kannst du schon auch. Wäre auch mal interessant, die Seite zu sehen.
Es gibt auch diesen Hassmodus, die sind wütend, aber ich kanalisiere das immer, indem ich, wenn ich mal wütend bin, auf den Boxsack reingehe und einfach mal drösche. Ja? Und diese Energie dann anders leite. Aber es ist nicht mehr so früher. Jetzt weiß ich, okay, ich kann ruhig bleiben. Es ist das kleine Kind in mir, der damals Wut und Hass war. Aber das hat mich ja zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Aber jetzt habe ich halt eine andere Phase, wo ich sage, das alles erkenne, Verantwortung für mein Leben übernehme und anderen da aus der Scheiße raushelfe.
Mhm. Wie war da der Switch, sage ich jetzt mal, von 38 auf 39 quasi, ja, dass du quasi angefangen hast, genau den Hass mal beiseite zu legen und quasi da anders darüber nachzudenken?
Ich habe schon immer mit 36 habe ich angefangen, anders zu denken, irgendwie. Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt mein ganzes Leben lang trainieren muss. Ich werde doch irgendwann mal alt. Ich kann nicht mehr dann sonst trainieren. Wieso habe ich die falschen Beziehungen? Wieso kenne ich die falschen Männer, Freundschaften? Wieso kommen die falschen Frauen? Das habe ich mir immer gestellt. Und es kann es doch nicht gewesen sein, einfach nur diesen Modus jetzt zu fahren. Dann habe ich im Internet jemanden entdeckt, so eine YouTube-Videos und so. Coach Burak heißt der. Mhm. Der halt über Werte gesprochen hat, Leitplanken aufbauen, eine neue Identität aufbauen, wie du wirklich tatsächlich sein willst und nicht die Träume von anderen leben möchtest, ja, was du tatsächlich haben möchtest und so weiter. Diese ganzen, bisschen spirituell, ja, aber halt diese menschlichen Werte, was dir wichtig ist im Leben und so weiter. Da dachte ich, wow, krass, ich habe mir seine Videos dann wie eine Serie reingezogen. Ja. Mhm. Und dann dachte ich mir, ich schreibe den jetzt an und sage, hey, Coach, du musst mich unbedingt coachen. Ich brauche Hilfe. Ich habe in diesem Bereich super alles Erfahrung gemacht, aber die anderen laufen alles scheiße. Und dann habe ich mich 1,5 Jahre coachen lassen von ihm. Werte aufgebaut, was mir wichtig ist, so die Dynamiken zwischen Mann und Mann, Frau und Mann und kennengelernt, weißt du, wie ich gute Freundschaften aufbauen kann, wie man netzwerken kann mit Männern, mit Leuten, um noch mehr zu erreichen zum Beispiel. Und das Leben einfach genießen, weil du das Leben einfach im Griff hast. Mhm.
Genau. Spannend. Und würdest du sagen, dass du jetzt ein einfaches oder besseres Leben hast als davor? Oder wie würdest du das werten jetzt? Ja, spannend.
Mhm. Also früher war das auf jeden Fall, nein, Mann, es ist immer noch bei mir actionreich. Ich reise viel gerade. Diese Reise, die ich davor nicht gemacht habe, hole ich jetzt nach.
Urlaubsmäßig oder beruflich dann? Okay.
Ich kombiniere das beide. Okay. In Dubai war ich letztes Jahr zum Beispiel 10 Tage, war richtig geil mit Freunden, auch businesstechnisch und so weiter. Dann Prag, dies, das. Also ich war viel, viel unterwegs und mache auch so ausgeklippte Sachen wie zum Beispiel Hochseilgarten. Weißt du, das habe ich mich auch nie getraut. Geil. Oder halt Rafting gemacht auf der Weltmeister in Ötztal halt in Österreich halt bei Area 47, so die Profi-Variante gemacht, also die Härte-Variante, solche Sachen. Das habe ich mir auch nie gemacht, weil ich jetzt nur die eine Sportart gemacht habe. Ich habe angefangen zu reiten, zum Beispiel einmal die Woche, zweimal die Woche gehe ich reiten, weil Pferde schon immer so mein Ding waren. Krass. Western übrigens, ja. Und da mal einfach auf der Natur mal raus und reiten und einfach mal das genießen. Weißt du, was ich meine? Das hatte ich früher nicht.
Ja.
Deswegen versuche ich gerade, solche ausgeflippten Sachen zu machen, die ich davor verpasst habe. Sei es Urlaub, sei es gutes Essen gehen. Einfach mal, ich bin auch kein Raucher, ich bin auch kein Trinker. Aber ab und zu gönne ich mir schon in der Zigarren-Lounge hier in München, bei Kempinski kennst du vielleicht, mal eine coole Zigarre mit Freunden und unter Männern, wo wir einfach mal sitzen und labern und das genießen.
Geil.
Solche Sachen halt, weißt du? Einfach mal so, ja, du bist halt anders, du bist... Sagen wir es so, Kriegermodus ist immer so Krieg, Krieg, Krieg. Okay, Metapher gesehen her, Training. Und jetzt bist du so langsam der Held, der König. Du sitzt da, triffst dich mit mit Leuten, die so gleichgesinnt sind, so gleich denken, in der gleichen Schwingungen sind, mit denen du über nicht mehr über Krieg unterhalten kannst, sondern über Strategien, wie können wir noch das weitere Land erobern, zum Beispiel. Ich liebe halt diese altmodische Metapher, das ist so mein Ding, deswegen rede ich da. und planst halt die nächsten Schritte. Was könnten wir jetzt, wo könnten wir jetzt erobern und mit unserer Armee weiterziehen und so weiter. Das ist was anderes jetzt. Auch gut, auch sehr geil. Auch sehr spannend.
Absolut.
Weil du hast auf einmal andere Leute, Menschen, die ein ganzes Leben lang anders geführt haben, ein anderes Leben geführt haben als du, und dann lernst du auch die Seite mal kennen. Mhm. Du hast auf einmal andere Leute im Kontakt, im Umfeld, und das wird immer geiler. Und das Umfeld, kennst es ja, ist wirklich maßgeblich entscheidend für deinen Erfolg, den du auch haben möchtest, wenn du aus dem Mittelmaß rauskommen möchtest und nicht nur das Standardleben führen willst.
Definitiv. Mega. Also ist es jetzt, dann würdest du sagen, jetzt ist auch so, ich verbinde das dann immer recht schnell auch so, sag ich jetzt mal, auch so ein bisschen businessgetrieben mehr so in diese Richtung, weil ich meine, wir haben uns, oder ich habe mich hier auch selbstständig gemacht, und ich sehe auch, wie sich in den letzten Jahren mein Umfeld sehr stark danach auch ausgerichtet hat, dass ich Leute um mich rum habe, die selber selbstständig sind, die selber Führungskräfte sind, die selber einiges gerissen haben im Leben, weil man sich da einfach nochmal auf einer anderen Ebene austauschen kann, was Business auch betrifft. Hast du da jetzt mehr auch mit zu tun quasi, oder auch, sag ich mal, auf emotionaler Ebene, dass du sagst, da sind Leute, die mir einfach auch, die einfach sehr, sehr, sehr gute Freunde sind, mit denen ich wirklich über alles reden kann, oder wie, ja.
Also ich habe 3 Freunde, mit denen ich über alles reden kann. Das sind auch selbstständige Leute, auch sehr, sehr erfolgreich. Unter anderem ein Arzt, großer Schreiner und ein großer Metzger hier bei mir vor Ort. Und dann habe ich Freunde, mit denen ich viel Business mache. Online-Business. Ich bin ja ITler. Ich kann programmieren noch. Voll. Ich mache ein bisschen Marketing und dies und das. Da helfe ich meinen Freunden. Da bin ich aktiv. Ich bin auch gerade dabei, eine kleine Agentur zu gründen. Internet und Marketing. Und da bin ich viel gerade dabei. Und bin gerade dabei, auch so ein bisschen kryptomäßig technisch einzulernen, zu investieren und schauen, was so passiert, wie man das damit umgeht. Das ist ja aktuell, weißt du, solche Sachen. Und das cool. ist eine coole Sache, weil das macht auch Spaß. Und der Lernprozess geht immer weiter. Du lernst, ich bin ja auch nicht jetzt vollkommen. Ich lerne jeden Tag dazu, jeden Tag was neu. Und ich hasse langweiliges Leben. Bei mir muss es immer, ich muss das machen, das ausprobieren, das einfach genießen in vollen Zügen.
Ja.
Und natürlich mein eigenes Leben im Griff haben. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, cool. Du hast nebenzu oder eine eigene Kickbox-Schule mit Gym und so weiter. Was sind da die Werte, die du da vertrittst, beziehungsweise auch an deine Kunden, Kundinnen, Kids auch, wie ich es jetzt rausgehört habe, quasi weitergibst? Oder was ist dir da einfach wichtig, dass du das denen mitgibst als, sag mal, ja, guter Coach, weil du ja deutlich Erfahrungen gemacht hast mit einem schlechten Coach, mit einem guten Coach, mit vielen Menschen in deinem Umfeld. Das heißt, du hast ja da viel gesehen, viel erlebt, und was hast du da für dich so jetzt auch rausgezogen, dass du deinen Jünglingen mitgeben möchtest, oder was der, genau.
Ja. Also was ich dir erstens mitgebe, ist wirklich Mindset-technisch, das Nummer 1 für mich ist immer der Glaube an sich selber zu stärken. Wenn Leute, oder ich habe jetzt auch mal letztes Jahr einen 40-Jährigen gehabt, der trainiert bei mir immer noch, der wollte trainiert seit 3 Jahren, wollte immer kämpfen. Zum 40. Lebensjahr haben wir gesagt, okay, komm, wir gehen raus, ich helfe dir und dies und das. Und hey, der hat sein erstes Turnier, Amateur, gewonnen, hat 3 Kämpfe gemacht und hat alle gewonnen.
Geil.
Und klar, sein Selbstbewusstsein ist jetzt auf so oben, weißt du, der trainiert jetzt noch fleißiger, der will jetzt auch weiterkommen mit 40, mit 40. Er hat die letzten 3 Jahre immer damit verbracht, schaffe ich das, Ibrahim? Ich traue mich nicht. Ich habe immer gesagt, wir haben ihn vorangetrieben, diesen Glauben an sich selber voranzutreiben. Ich habe auch Kinder, die zum Beispiel von einem Kreis zum anderen Kreis nicht springen können, okay, weil die Entfernung groß ist. Und dann springen sie es doch, dann schaffen sie es irgendwann mal doch, und dann sage ich, schau mal, was du gemacht hast, weißt du, und dann haben sie einfach, dann ticken die auf einfach ganz anders. Werte sind mir wichtig, wie zum Beispiel, ich bin so mein Credo, auch für meine Freunde, ein Mann, ein Wort. Wenn du was sagst, wenn du was aussprichst, ist, das zu erfüllen. Wenn du sagst, du versprichst was oder du bringst irgendwas oder du machst was, dann machst du das auch. Das wissen auch meine Kids und meine Erwachsenen. Deswegen tun sie auch so, dass sie halb versprechen, aber doppelt halten. Okay?
Mhm. Ja, verstehe.
Das, ja, weißt du, es ist immer so eine Sache, wenn du anfängst zu lügen oder halt einfach dein Versprechen nicht einhältst, dann spart sich das Unterbewusstsein an. Das ist auch wieder typisch Mindset-Arbeit. Mhm. Und dann verliert dein Glaube, dann verlierst du den Glauben an dich selber sowieso, dann kannst du nichts erreichen. Dann ist es immer so, dass du eine Sache anfängst und halbherzig machst oder nicht zu Ende bringst. Deswegen sind diese kleinen Sachen auch sehr, sehr wichtig. Das bringe ich den Beinen. Die Werte, Respekt vor allem, okay, gegenüber die Großen, die Kleinen zum Beispiel. Es kommen hier Kids rein, Teenies rein, die denken, die können sie mich so behandeln wie zum Beispiel die Lehrerin in der Schule. Ja? Mhm. Und wenn ich mal hier laut werde oder Strafen gebe oder im Sparring sage, okay, komm, jetzt zeig mal, was du drauf hast und einfach mal, weißt du, also dezent verprügele, dann wissen sie und zeige, wo es lang geht hier und hier läuft es anderes, was anderes als in der Schule, dann haben sie Respekt. Und das lernen sie auch, das müssen sie lernen, weil sie es woanders wiederum nicht bekommen. Weder zu Hause, weder in der Schule. Mhm. Die Kids von heute, du weißt, spielen gerne Fortnite oder was auch immer, ganzen Tag online und bekommen einfach von diesen einigen Dingen nicht mit. Und wie gesagt, ich habe über 150 Kinder bei mir zwischen 4 und 10 Jahren. Mhm. Ich mache da echt gute Arbeit für die Kinder und für die Erwachsenen auch und möchte das einfach, diese Selbstbeherrschung, dieses Selbstwahrnehmen, Respekt und Werte vorantreiben.
Voll schön, weil man da natürlich auch dann ein super Umfeld hat mit dem Kickboxen und so weiter, dass man da ja auch dann in einer gewissen Art und Weise dann auch Aggressionen, die man vom Alltag hat, auch mal rauslassen kann, aber sehr kontrolliert auch. Genau. Nicht, dass man irgendwie auf der Straße jemanden zusammenhaut oder irgendwie sowas, sondern das quasi in dem sportlichen Rahmen einfach macht.
Absolut.
Voll gut. Wie schwer warst du quasi in deiner Zeit, beziehungsweise zu was für eine Gewichtsklasse, also Schwergewicht war das oder was meintest du?
Super Schwergewicht.
Einfach nur eine Zahl, was ist das quasi, damit die Leute auch quasi wissen.
Von ab 101,5 Kilo.
Okay, und dann ist es nach oben offen?
Ganz oben offen. Deswegen nennt man die Superschwergewichtklasse auch die Königsklasse, weil da jeder Schlag irgendwie...
Ja, kann Knockout sein. Einfach.
Ich war 103 Kilo, ich habe gegen Leute gekämpft, die 140, 150 waren, aber halt muskulös. Ne? Ich habe auch gegen dicke Leute gekämpft, aber das ist halt, da hast du das Gefühl, du kämpfst gegen einen Beton.
Ja, klar, das glaube ich.
Oder wenn der dir mal eine reinsteckt und kickt und du das abfängst, dann denkst du, wow, was war das jetzt hier, weißt du, kurz mal Sterne sehen und dann siehst du wieder ganz normal und dann kommt schon der nächste Schlag rein. Mhm. Deswegen ist es die Königsklasse und die gefährlichste Klasse überhaupt, weil da hast du sehr viele Schaden. Also mit einem Schlag Rippenbruch habe ich schon gehabt, 3 Rippen gebrochen mit einem Kick. Ich habe mit einem Kick mein geilster K.O., oder meine geilste war wirklich, muss man auch sagen, ist, ich habe mit einem Frontkick, also ins Gesicht, ein frontales Kick ins Gesicht, dem Gegner trotz Mundschutz 4 Zähne rausgeschlagen. Oh, Mundschutz raus, Zähne fliegen raus, das war brutal. Oh. Aber weißt du, der war halt ein bisschen kleiner und nicht groß. Ich war 106, 107 und der war auch so dann 101, glaube ich, oder 102, sowas. Aber
wie groß bist du?
1,91.
Okay, da war Feierabend dann oder das war ein K.O.
Der hat tatsächlich danach weitergekämpft, noch eine Runde.
Echt?
Ja.
Krass. Crazy. Da denkst du, oh, da gehen alle Lichter aus und dann.
Das ist so dieser, das ist so ein, du weißt, du hast so einen Geist in dir, der richtig vorantreibt, wenn du so mit diesem Kickboxen viel, also Virus besessen bist und das aus Leidenschaft machst. Da gibt es kein Aufgeben. Aufgeben, der Kampf ist erst zu Ende, wenn der Gong zu Ende ist.
Ja, ja.
Davor Pass. Nicht.
Das ist eine gute Eigenschaft auf jeden Fall. Wenn du jetzt mal die drei Lebensbereiche bis 28, bis 38 und nach 38, wenn du die beschreiben müsstest, beziehungsweise wenn du daraus zwei positive Eigenschaften ziehen müsstest, die du pro Lebensphase gelernt hast, was wären das, wenn du das einmal nochmal so zusammenfassen würde es für dich?
Also, sagen wir mal, dieses Sklaventum bis 28 ist so, dass du anfängst, an dir zu glauben und dein Leben für das Leben Verantwortung übernimmst. Du, es kommt niemand, um dich zu retten. Du bist komplett selber verantwortlich für dein Leben. Gott hat dir das Leben geschenkt. Dein Papa nicht, deine Mama nicht, deine Freundin nicht. Allein du bist dafür verantwortlich. Das einem bewusst machen, ich muss was machen. Wenn ich jetzt fett bin, dick bin, dann muss ich abnehmen. Wenn ich das will, klar. Keiner braucht überhaupt nicht, ich fühle mich mit 30 Kilo Übergewicht, bin ich gesund. Das geht einfach nicht. Technisch gesehen geht das auch nicht. Ne? Und bei der Kriegerphase ist so, hey, mach eine Sache richtig gut, gib nicht auf und zieh's durch bis zum Ende. Nicht halbherzig, was heutzutage, ich mache ja auch Online-Coachings und dies und das. Bei mir kommen auch Kids rein, Erwachsene rein, die machen ein, zwei Monate und dann gehen sie wieder zum Beispiel oder kündigen. Hey, du hast damit angefangen, weil du das machen möchtest, dann zieh es bis zum Ende durch, bis du es erreicht hast, was du erreichen möchtest. Egal, ob es im Sport ist, in der Beziehung ist, im Business ist, zieh es durch. Und beim Heldentum ab 38, ja, du hast jetzt dein Leben im Griff, genieß dein Leben, helf anderen Menschen, das auch zu erreichen und schau noch vorwärts und erobere weiter.
Cool. Richtig geil. Das ist eine sehr schöne Zusammenfassung von der letzten Stunde, glaube ich. Das war richtig, richtig cool und ist auch, denke ich, eine gute Message für die Leute, die den Podcast hier hören. Gibt es da noch was du den Leuten direkt mitgeben möchtest, wo du sagst, das sehe ich immer wieder, das nervt oder keine Ahnung, oder das müssen die auf jeden Fall wissen, damit sie aus deinem Leben lernen können?
Also was mir wirklich vorangebracht ist, einfach Hilfe zu suchen. Wenn man in einem Sache nicht vorankommt oder halt ein Problem hat, es gibt ja tausend Sachen, dass man sich wirklich nicht schämt und einfach, ich habe auch den Typen einfach damals angeschrieben. Ich habe mich zwar geschämt, weil ich, ja, eigentlich sollte ich es ja wissen, aber ich weiß es halt nicht. Einfach anschreiben, da kann nichts passieren. Sucht euch Hilfe, wenn ihr Hilfe braucht. Ja, wenn du sagst, mein Leben ist so im Griff, ich schaffe es einfach nicht. Sucht ihr einfach Hilfe und die, es gibt wirklich auch gute Coaches oder gute Lehrer, die einem auch helfen. Im Moment ist auch so, dass das Coaching-Szene ist ja auch irgendwie vergewaltigt worden. läuft auch viel Scheiße rum, klar. Aber schau einfach, was er erreicht hat im Leben. Schau, was er kommuniziert. Und wenn du da ein gutes Gefühl hast, hey, frag ihn und der hilft dir bestimmt. Weißt du, was ich meine? Einfach Hilfe suchen, wenn man Hilfe wirklich tatsächlich braucht. Das ist so mein Tipp. Allein das Rambo, kennst du Rambo noch?
Klar.
Ja, klar. Es ist einsamer Wolf. Rambo gibt es nicht. Das gibt es nur in Filmen. Ja. Durch Gemeinsamkeit werden wir stärker, geiler, haben Wachstum. Durch Gemeinsamkeit.
Das ist schön, ja. Wobei Rambo auch ein geiler Film. Oder absolut, alle Filme, Mann, sind ja richtig geil.
Wer will nicht, jeder will von uns Rambo werden, aber das klappt nun mal nicht, Mann.
Geil. Ja, Gott sei Dank vielleicht auch nicht.
Ja.
mega geil. Ibrahim, wir haben im Calisthenics Podcast eine eigene Playlist. Mittlerweile kann man schon sagen, eine Tradition. Und zwar jeder Gast darf ein oder zwei Trainingssongs oder vielleicht sogar Einlaufsongs oder je nachdem irgendeine coole Lieder, die du im Training hörst, die dich pushen, die du irgendeinen coolen, positiven Bezug dazu hast, die du hörst, wenn, keine Ahnung, wenn du Motivation brauchst oder wenn du einfach eine geile Zeit hast. Und die packen wir alle in eine Playlist hinein, dass quasi die HörerInnen auch vom Podcast, dass diese Playlist quasi im Training und so weiter hören können, um dann einfach nochmal die Connection hinbekommen zu dann dem jeweiligen Gast. Deswegen wäre da die Frage, was wären denn zwei Tracks, die du in deinem Training oder die du uns mitgeben könntest, dass ich die für dich quasi mit in die Playlist reinpacken könnte?
Okay, ich sagte das, ich hatte das nämlich hier. Also auf jeden Fall ein Lied von mir, das ist der Klassiker, das ist nun mal der Klassiker, weil ich mit diesen Filmen noch aufgewachsen bin, ist dieser Rocky. Dann habe ich diese
alte... Wie heißt das Lied? Rocky direkt? Rocky
Soundtrack? Eye of the Tiger.
Ah, Eye of the Tiger, alles klar, ja. Geil.
Dann habe ich von Wallbeat nennt sich das, kannst du das hier sehen?
Nee, ist unscharf, nee.
Warte, ich schicke dir das mal in den Chat rein.
Ja.
Vollbeat
habe ich. Ist den
Avalis Call.
Ja. A Warrior's Call.
Ja.
Yes. Okay, und das war also dieses grüne Ding, Hintergrund. Ja, perfekt. Ja, genau. Ja, okay.
Das ist auch meine Einlaufmusik gewesen. Das war so.
Echt?
Ja.
Geil. Das finde ich richtig gut, weil hat man da nochmal einen ganz anderen Bezug dazu. Richtig geil. Habe ich mit drin. Eye of the Tiger und A Warrior's Call. Perfekt. Dass die Leute da, wenn die die Playlist hören, die hat jetzt mittlerweile 38 Songs schon drin, 2,5 Stunden geht die schon. Das heißt, ein gutes Training kann man die Playlist schon mal auf jeden Fall sich reinziehen.
Wo ist nicht die Playlist?
Die heißt der Soundtrack zum Calisthenics Podcast auf Spotify. Okay. Ich schicke dir auch da einfach mal ganz kurz einen Link hier unten im Chat. Genau, da ist das schon mal drin. Und wie du dir vorstellen kannst, weil wir viele verschiedene unterschiedliche Gäste haben, ist natürlich dann auch der Musikgeschmack unterschiedlich, und das ist das Coole, da sind Lieder dabei, da denkt man sich, wow, wie soll ich dazu trainieren, aber da sind auch richtig geile Lieder dabei. Das macht das Ganze mega cool für die Community, und ich selber höre es tatsächlich auch sehr, sehr, sehr gerne an im Training.
Check ich auch mal ab.
Voll, check's auf jeden Fall mal aus. Vielleicht läuft es ja mal im Gym oder so, je nachdem. Mhm. Cool. Ibrahim, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Offenheit auch, dass du mit uns da über deine Story gesprochen hast und deine Learnings mit uns geteilt hast, weil das war wirklich einzigartig, habe ich so noch nie einen Podcast gehabt, richtig geil. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Und wir machen es immer so, dass der Gast eigentlich die Folge beendet. Das heißt, ich verabschiede mich jetzt gleich. Du kannst nochmal die letzten Worte an die ZuhörerInnen richten und dann quasi die Folge beenden, so wie du es beenden würdest. Deswegen verabschiede ich mich schon mal. Servus, danke fürs Zuhören, und die letzten Worte gehören dir, lieber Ibrahim.
Leute, geht raus und verwirklicht euch eure Träume. Okay, ihr habt jeder das Potenzial, das geilste Leben zu machen und das geilste Leben zu erreichen. Also rausgehen, Träume verwirklichen.
Ich hoffe, du siehst das Ganze jetzt auch etwas anders, wenn du vielleicht ein bisschen älter bist, in Anführungszeichen, wenn du dir selber überlegst, ja, kann ich noch mit diesem Sport anfangen, kann ich das in diesem Alter noch machen, das sollte jetzt kein Thema mehr bei dir sein, weil er hat es bewiesen, dass es wirklich super egal ist, mit welchem Alter man mit was anfängt, es ist lediglich das richtige Mindset und natürlich auch ein gewissen Wille, ein gewisses Durchsetzungsvermögen und Disziplin, und dann kannst du alles erreichen. Deswegen, wenn du auch jetzt dir überlegst, mit Calisthenics anzufangen, es ist wirklich egal, wie alt du bist, starte einfach, lege los, und wenn du Hilfe dabei benötigst, trag dir gerne einen Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com.